Danke, danke, danke für all den Segen, den wir, Jesus, in dir haben. Danke für den Reichtum deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit. Vor allem aber, Jesus, vor allem, dass wir das sehen dürfen, dass wir das glauben dürfen und dass wir mehr und mehr davon erleben und erfahren und erkennen dürfen. Das ist ein Riesenvorrecht. Ich danke dir so sehr für dein Wort, für dein klares Wort, das deutlich spricht, dass dein Willen uns klar und deutlich offenbart, Herr, dass wir vor uns haben, dass wir jeden Tag von dieser Speise haben dürfen. Ich danke dir aber, dass die so nahrhaft ist und so reichhaltig ist und dass es nie fade wird, sondern dass es so köstlich ist. Und es gibt immer wieder und immer wieder mehr und mehr zu entdecken, mehr und mehr zu erfahren und mehr von deiner Güte und von deiner Barmherzigkeit zu schmecken. So bitte ich dich aus Gnade, all denen gegenüber, die heute gekommen sind, die diesen freien Tag genommen haben, die hergekommen sind und wirklich ja, von dieser Nahrung essen wollen und von deinem geistlichen Wort ernährt werden wollen. Herr, um dieser Seelen willen, Herr, bitte ich dich, schenke Gnade und Barmherzigkeit im Lehren deines Wortes, Herr, dass jeder satt wird und dass er das bekommt, was er braucht und die Ausrichtung und Ausrüstung und Befähigung, Glauben und Ermutigung, Stärkung und Jesus, ja, wo es notwendig auch Korrektur und Ermahnung und Buße, denn all das ist uns zum Segen und darum bitte ich dich, Herr, um deinen guten Segen. Jesus, gib mir die richtige Rede. Ich weiß, oh, ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen den eigenen Gedanken weitergeben, die mögen sogar richtig sein, und in der Kraft deines Geistes zu reden, Herr. Und ich will nichts anderes, als dass du der Redende bist und dass du der Gebende bist und Austeilende bist. Und darum bitte ich dich darum. Amen. So, dann begrüße ich euch nochmal herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen wieder nach dem letzten Wochenende oder vorletzten Wochenende Offenbarung gehen wir wieder zurück zum Alten Testament. Viel anders ist das nicht. Warum? Beide Teile dieser Bibel scheinen uns auf den ersten Blick in einer fremden Sprache geschrieben zu sein. Es sind vieles in Bildern und gerade im Alten Testament ja viele Schatten und Bilder, Vorschattung auf Christus. Und das ist ja auch eine Deutungssache. Und das verhält sich eben ähnlicher mit der Offenbarung. Auch da haben wir Bilder, aber nicht mehr Schatten und Bilder, sondern in der Erfüllung der Herrlichkeit. Und auch das muss ja gedeutet werden. Und da sind wir von daher von der Sprache her ähnlich, dass wir diese Sprache lernen und auslegen. Von daher und zu anderen, aber hängen die so zusammen. Und jedes Kapitel, jedes Thema, das ich da behandle, merke ich, wenn man weit genug geht, letztendlich enden wir dann wieder bei der Offenbarung. Und für die auslegende Offenbarung ist es so gut und wichtig, dass wir da Klarheit haben von der Sprache, von den Bildern des Alten Testaments, um dann die einzelnen Passagen dieses so schwierigen Buches der Offenbarung zumindest versuchen zu deuten, so will ich sagen. Also, aber wir sind jetzt im vierten Buch Mose. Darf ich nur ganz kurz, wer ist heute zum ersten Mal da? Herzlich willkommen. Seid herzlich willkommen, ja. Wir sind im vierten Buch Mose, Altes Testament, und gehen so von Buch zu Buch durch, von Kapitel zu Kapitel, mehr oder weniger, bei manchen schneller, bei manchen langsamer. Und nicht wegen der Puste, aber ich habe das Gefühl, je länger ich mache, umso langsamer werde ich, weil dann man merkt einfach, dann entdeckt man so viele Sachen auf diesem Weg und dann bleibt man hängen und dann nimmt man sich vor, nur schnell drüber zu gehen und dann merke ich, dann bleibt man doch hängen. Aber es ist einfach gut. So, vierte Buch Mose. Könnt ihr euch erinnern, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind? Kapitel 8, richtig? Wunderbar, dann bitte ich euch, Kapitel 8 mit mir aufzuschlagen. Wir haben ja einiges schon im vierten Buch Mose entdeckt. Vom Kontext her und vom Zusammenhang sind wir beim vierten Buch Mose in den ersten 10 Kapiteln in der Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Letztendlich, oder ich will es andersrum sagen, eigentlich die Vorbereitung für die Wanderung ins verheißene Land. dass daraus 40 Jahre werden, ist ja von vornherein, sage ich mal, nicht geplant. Wobei schon geplant von dem Herrn, also im Vorauswissen, also mit einberechnet, ja, dass aus dass 40 Jahre werden. Aber das Ziel war ja unmittelbar danach, wenn es losging, er führte sie wohin? Kurz vor das verheißene Land, und dann durften die Kundschafter raus. Also wir sind da sehr schnell dabei. Kapitel 13 im 4. Buch Mose sind wir wahrscheinlich schon vorm verheißenen Land. Stehen sie davor, die Kundschafter gehen, erkundschaften. Und Kapitel 14 geht schon los, da ist die Katastrophe, die Ablehnung. Und dann ist der Rest vom 4. Buch Mose die Wüstenwanderung und dann wiederum die Vorbereitung jetzt noch einmal für das verheißene Land. So. Also da muss Gott noch mal eine Runde nach dieser Wüstenwanderung mit ihnen machen. Aber letztendlich, sie erreichen das Ziel. Aber das Ziel war natürlich sofort erstmal, also die Möglichkeit ist, man kann sehr zeitnah da hineinkommen, wenn man sich drunter stellt, wenn man den Willen Gottes akzeptiert und wenn man ihm glaubt, wenn man ihm vertraut, ist das Ziel recht schnell zu erreichen. Wären wir nun nicht da. Wäre nun nicht unser Fleisch da und unser Unglaube und all diese Dinge. Und das zögert es hinaus. Ich bin, je mehr ich das Wort Gottes lese, studiere, umso mehr, ich werde immer gewisser um die Souveränität und die Fähigkeit Gottes, seinen Willen zu erfüllen. Das ist für mich so klar. Von daher, er bringt und er vollendet sein Ziel. Die Frage ist nur, ich sage so, wann und wie lange es dauert, bis das geschieht. Auch mit dir und mit mir. Er kommt mit dir und mit mir ans Ziel. Ich sage so, er vermag uns in 2 Wochen an einen bestimmten Punkt zu bringen, er vermag uns in 2 Jahren an einen bestimmten Punkt bringen und wir können daraus auch 20 Jahre machen. So, letztendlich, das ist das Gute, gell? Wir kommen ins Ziel. Das Volk kam ins verheißene Land und sie hätten es viel früher haben können. Aber es gibt viele Gründe und viele Dinge, die das einfach so schwierig machen. Gott muss arbeiten, muss richtig an uns arbeiten. Und in dem Bild des 4. Buch Mose, es muss einiges in der Wüste sterben. Es muss einiges von uns sterben, damit wir in der Lage sind, die Verheißung in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein harter Prozess. Das ist ein echt harter Prozess. Und der wird uns in dem 4. Buch Mose beschrieben, was es braucht und was Gott alles tut, um uns zu demütigen, um uns zu züchtigen, damit wir das Ziel erreichen. 5. Buch Mose, Kapitel 8, wir haben das gelesen, oder? Darum habe ich euch 40 Jahre durch die Wüste wandern lassen. Warum? Um euch zu demütigen, um euch erkennen zu lassen, was in eurem Herzen ist. Damit ihr erkennt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein und eure Sandalen sind nicht zerschlissen. Ich habe doch euch für euch gesorgt, damit ihr mich kennenlernt in all der Größe. Darum habe ich euch doch. Und diese Demütigung, letztendlich finden wir im 4. Buch Mose sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich muss ehrlich sagen, in vielen, in allen Dingen, ich finde mich immer wieder, denke ich, oh ja, genau, das ist auch und hier auch. So, vom Aufteilung nur ganz kurz, die ersten 10 Kapitel, die Vorbereitung, und da sind wir. Wir sind Kapitel 8, damit wir das wissen, wo befinden wir uns. So, die ersten 10 Kapitel richtet Gott mit den ersten 10 Kapiteln durch Mose das Volk aus und bereitet sie vor und sagt, was braucht man grundlegend und was sind die Weichenstellungen, auf was kommt es an, was tut Gott, warum tut es, um diese Wüstenwanderung zu überleben. Also was braucht es für Weichen, was braucht es für Schranken, was braucht es für Gesetze, was braucht es für Schilder, um das Ziel zu erreichen. Und so Kapitel 1 bis 10 dienen so als Ausrichtung. Und dann kommen ganz viel im Kapitel der Wanderung und die letzten Kapitel 10 nochmal eine Ausrichtung. Aber dann geht es ums verheißene Land. Was es unbedingt braucht, wir sind Kapitel 8 gewesen. Es ist interessant, eigentlich ist das ganze Kapitel 8 der Dienst oder die Weihung der Leviten. Eigentlich das Hauptthema von Kapitel 8 ist die Einsetzung, was es dazu braucht. Sie müssen entsünd werden, sie müssen geweiht werden, damit sie in den Dienst als Priester und als Leviten für das Volk und am Volk und vor allem an dem Zelt der Begegnung für Gott tun können. Und eigentlich ist das Kapitel 8. Aber bevor ihre Weihung beschrieben wird und was alles getan wird, damit sie diesen Dienst tun, wird uns ein Aspekt ihres Dienstes der wichtig ist für die Wüstenwanderung, uns vor Augen geführt. Und das ist der siebenarmige Leuchter. Kapitel 8 ab Vers 1, ich lese es nochmal, okay? Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sage zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, dann sollen sie sieben Lampen den Raum von dem Leuchter erhellen. Und Aaron machte es so. Er setzte dessen Lampen auf, sodass sie im Raum von dem Leuchter erhellten, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Und das war die Machtart des Leuchters, getrieben Arbeit in Gold, von seinem Fuß bis zu seinen Blüten, alles war getriebene Arbeit nach der Gestalt, die der Herr dem Mose gezeigt, so hatte man den Leuchter gemacht. Also rede Mose zu Aaron, Gott spricht zu Mose, Mose zu Aaron, gibt den Auftrag dem Priester Aaron, was er tun sollte. Und hier geht es in interessanter Weise, erwähnen die Schaubrote, wird nicht erwähnt, auch der Räucher wird es jetzt nicht erwähnt, die all diese Elemente da beinhalten, sondern speziell der goldene Leuchter. So, alles andere, sage ich so, wird noch mit Delfin und Kobolden gerade bedeckt und beladen auf den Weg vorzubereiten, aber das darf noch so hell strahlen, das darf man sich nochmal anschauen. Und ich hatte nach der letzten AT-Vorlesung oder nach dem letzten Seminar, dachte ich, ich war so überwältigt von diesem siebenarmigen Leuchter selbst. Und ich hatte das Gefühl, lauter Überwältigung habe ich meine Sätze nicht mal zu Ende geredet. Und habe noch so ein hat, ich habe mehr von meiner Begeisterung geredet als von Inhalt. Es ist für mich so erstaunlich, in was für eine herrliche Art und Weise wir den Dienst und die Vorschattung auf Christus auch in diesem siebenarmigen Leuchter haben. Also mich hat das schier umgehauen, wirklich. Ja, das hat mich überwältigt. Und ich, so ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich alles gesagt habe. Und ob irgendetwas davon angekommen ist. Aber ich möchte heute euch da ein bisschen wieder hineinnehmen und weiterführen. Und vor allem den Schwerpunkt jetzt darauf legen, eigentlich ist der siebenarmige Leuchter, wird hier erwähnt, im Zusammenhang vom Dienst der Leviten. Und also die restlichen ab Vers 5, und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm dir die Leviten aus der Mitte der Söhne Israel und reinige sie. Also das ist jetzt kein neuer Gedanke in dem Sinne, also sondern das geht einfach, das geht so weiter. Das heißt, der Dienst, für den sie gereinigt werden, für den sie beiseite gestellt werden, man könnte sagen, das ist der Hauptdienst. Den Dienst an diesem siebenarmigen Leuchter. Und das Wichtige war, sie waren dafür verantwortlich, dass das permanent Licht gab. Es muss Licht da sein. Und dieser siebenarmige Leuchter muss umleuchtet sein. Der Raum, das Heiligtum musste davon umleuchtet sein. Und sie mussten dafür sorgen, dass da permanent das Licht brennt. Das war ihre Aufgabe. Dafür werden sie dann jetzt beiseite gestellt, dafür werden sie gereinigt und wir gucken uns gleich den ganzen Prozess oder zumindest einen Blick werfen wir darauf, wie der Herr sie absondert. Aber das ist die Hauptaufgabe. Also von daher würde ich sagen, ein Aspekt und ein wichtiger Aspekt, der auch für diese Wüstenwanderung bis dann hineingeht ins Verheißene Land, ein wichtiger Aspekt war eben der Dienst an diesem siebenarmigen Leuchter. Dienst an einem Licht. Sie mussten dafür sorgen, dass dieses Licht permanent scheint. Jetzt werde ich sehen, wie viel hängen geblieben ist von der Begeisterung. Für was steht der siebenarmige Leuchter? Wer kann sich noch erinnern? Um was geht's? Okay. Für das Wort Gottes, wir haben Licht, wir haben Wort. Wir haben einen Aspekt, einen Baum, also in der Art, wie das der Gestaltung ähnelt das einem Baum. Was ist an diesem siebenarmigen Leuchter? Da gibt es einen Hauptstamm und jeweils dann drei, sozusagen Äste, die dann abzweigen. Und dann gab es Knospen und in dreier Abschnitt gab es sozusagen die Knospen, die Blüten und Kelch, ja, also aus drei Teilen bestand dann jeweils drei an jedem Ast sozusagen, gab es so drei Blüten, Knospen, die von dem Blütenbaum waren. Und das heißt, es ist ein Bild für einen Baum, es ist ein Bild fürs Licht, es ist ein Bild fürs Wort, dann gibt es ein Bild, es musste aus einem Stück sein, für die Einheit. Dann musste es aus einem Stück getrieben sein, gehauen sein. Das ist das Leiden. Und die Mandelblüten ist ein Bild für die Auferstehung. Also es ist eigentlich ein herrliches Bild für Jesus Christus selbst, der das Licht der Welt ist, der das lebendige Wort ist und das Wort wurde Fleisch. Und dieses Wort ist das Licht der Welt, das die Welt erleuchtet. Finsternis hat es nicht erfasst. So, das ist diese Menorah oder diese siebenarmigen Leuchter ist ein herrliches Bild auf Christus. Genau. Ja. So, wir haben, ich muss jetzt aufpassen, sonst sind wir wieder den ganzen Samstag wieder beim gleichen Thema. So, einfach in der ganzen Machart, wie diese siebenarmige Leuchte hergestellt worden ist, in all diesen feinen Details, die da drin sind, ist es eine herrliche Vorschattung und Verkörperung unseres Herrn Jesus Christus und seines Werkes. Die Verkündigung des Evangeliums, letztendlich ist das sozusagen die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Wer weiß noch, in welcher Stelle im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, ich grenze es ein, gibt es so eine herrliche Stelle, die das so gut zusammenfasst? Okay, voll gut. Das ist dann, die ganzen Ich-Bin-Worte sind in der Menorah sozusagen. Ich bin das Wort, ich bin das Licht, ich bin die Auferstehung, das Leben. All diese Ich-Bin-Worte sind in diesem Menorah veranschaulicht. Apostelgeschichte, jawohl. 26, schlag mal mit mir auf, 26 ab Vers 22. Paulus gibt da das Zeugnis von seiner Bekehrung. Und ich lese nur ab Vers 22 bis Vers 23, die zwei Verse nehmen wir. Als Zusammenfassung und Erinnerung. Schaut mal. Sagst, da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge, klein und groß, das ist jetzt sein Dienst, sein Zeugnis, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Ich liebe diese Aussage und die sind so wichtig. Paulus sagt, ich erzähle euch nichts Neues, immer wieder, weil diese Anklage hört man ja immer wieder. Ja, schon wieder was Neues. Also als ob man sich was Neues erfunden hat und das, was man gehört hat, alles falsch ist und jetzt kommt, jetzt bringt so neue Lehre. Und Paulus, diesen Vorwurf war permanent ausgesetzt, weil er gesagt hat, man wird nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern aus Gnade. Man wird aus der absoluten Souveränität Gottes gerettet, nicht aus dir. Er hat von dieser herrlichen Gnade, Barmherzigkeit geredet und man hat ihm vorgeworfen, er bringt eine neue Lehre. Und er muss permanent sich rechtfertigen und sagen, Freunde, ich sage nicht anders, was schon längst die Propheten verkündigt haben. Ja, Mose hat darüber geredet. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Was hat Mose und Propheten geredet? Vers 23. Dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl den Völkern als auch dem Volk als auch den Nationen. Und das ist eine herrliche Zusammenfassung der Menorah, also der siebenarmigen Leuchter. Er sagt, Mose hat schon verkündigt. Man muss sagen, wann hat Mose von dem Leiden Jesu geredet? Wann hat er von der Auferstehung Jesu geredet? Und von der Verkündigung von Licht, von dem Evangelium? Wann? Und Paulus sagt, Mose hat davon geredet. Ein Beispiel. Ich habe bei einem Vortrag gehört, und sagt eben ein guter Ausleger, das ist die einzige Stelle. Das ist die Menorah. Ich dachte, oh nee, ich meine, es gibt noch ein paar mehr. Aber in Mose findet er wohl die einzige Stelle, wo Jesus von seinem Leiden, von seinem Sterben und der Auferstehung die Rede ist. Aber sei es mal dahingestellt, es gibt wirklich viele mehr Stellen. Aber die Menorah oder der siebenarmige Leuchter ist ein solches Beispiel. Nämlich das Treiben dieses goldenen Leuchters ist das Bild für sein Leiden, für sein Sterben. Die Mandelblüten ist das Bild für seine Auferstehung. Das Licht, das bringt, ist das Licht des Evangeliums. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, sagt Paulus im 2. Korinther 4. So, das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist Jesus Christus ist dieses Licht. Und dieses Licht ist in diesem Leiden und Sterben. Und das beinhaltet dieser herrliche Leuchter, der wiederum als Baum des Lebens dargestellt wird. Vom ersten Buch Mose und dann eben in die Offenbarung. All diese Dinge. Und in dieser Machart, es ist ja aus einem Stück, 36 Kilo Gold ungefähr, aus einem Stück. Und so viele einzelne Details aber. So viele Teile. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es ganz, ganz viele Teile. Und allein die Knospen, Blüten und nochmal, wie heißen die? Kelche. Ich danke euch. Allein diese sind 66 Teile. Wie viele biblische Bücher gibt es? 66. Nimmt man die größeren Teil der linken Seite von der Menorah, nämlich die drei und den mittleren, dann gibt es 37 Teile. Geht man auf den kleineren Teil auf der rechten Seite der Menorah, dann gibt es wie viel? 27 Teile. 39, 27, jetzt. Genau, 39, 27, wenn man das in dem Eifer. Aber das heißt, es ist eine Botschaft, es ist ein Teil, es ist aus einem Guss gemacht. Aber es hat so viele Aspekte, es hat so viele Teile, es hat so viele Kapitel, es hat so viele Verse, es hat so viele Bücher. Aber es ist eine Botschaft, es ist ein Licht. Und in der Mitte, das ist das Eigentliche, erst Mose, Propheten, Schriften, Evangelien, Briefe, Apostelgeschichte, Briefe, Offenbarung. Und in der Mitte haben wir die Evangelien, das ist das Herzstück. Vier Evangelien, vier Knospen übrigens, oder vier Dinge gibt es da in der Mitte von diesem Baum. Ich will mich jetzt wieder nicht in diesen ganzen Details verlieren. Manche mögen solche Details gar nicht, die sagen, das ist alles... Ist ja so vage und was weiß ich, mal dahingestellt, ob man bis ins kleinste Detail das alles so deuten darf oder kann oder nicht. Ich tue es. Ich bin da ein bisschen naiv. Und selbst wenn es falsch wäre, aber wenn ich bei Christus rauskomme, ist es okay für mich. Solange ich nicht beim Antichrist rauskomme, ist das alles gut für mich. So, von daher, aber deswegen will ich es nochmal ganz einfach zusammenfassen. Nehmen wir mal die ganzen Zahlen, tun wir weg. Die schon, aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Aber tun sie weg. Wenn wir einfach dieses Bild haben, Gott sagt, macht's aus einem Stück. Aber dann hat es so viele Teile. Und all diese Teile tragen zu diesem einen bei. Das ist aus einem Stück. Das ist das Licht. Das ist das Wort. Es ist eins. Es hat eine Botschaft. Obwohl es so viele verschiedene Aspekte und so verschiedene Teile gibt. Wenn wir nur das mal nehmen, dann reicht das schon von der Bedeutung von diesem Leuchter. Und welche Aufgabe hatten die Priester? Dieser Leuchter musste leuchten. Sie müssten dafür sorgen, dass er ständig den ganzen Raum erhält. Also das war ein Dienst am Wort. Das war ein Dienst an diesem Wort. Und die Aufgabe ist, der sollte dem Volk leuchten. Diese hohe Aufgabe, die haben sie bekommen. Sieben Arme. Sieben steht für die Ganzheit. Nicht nur aus einem Stück, sondern das ganze Wort Gottes. Und dieses Sieben, das ist keine gesponnene Zahl. Und das ist nicht einfach nur meine Lieblingszahl. Das ist einfach die biblische Tatsache, dass es permanent aufkommt. Und auch in diesem Zusammenhang mit dem Leuchten. Ich möchte euch nur ein, zwei, drei Beispiele geben. Geht mit mir zum Beispiel in Jesaja. Prophet Jesaja. Der erste, nein, das ist eigentlich fies, wenn ich sage, der erste Evangelist, gell? Wer war der erste Evangelist? Demnach Mose. Aber ein herrlicher Evangelist, Jesaja. Ich möchte euch bitten, Jesaja 9 erstmal aufzuschlagen. Ihr habt 9 aufgeschlagen, gell? Sehr gut, bleibt auch da. Jesaja 7 sind wir bei der Ankündigung der Jungfrauengeburt, gell? Das ist ein Kind der Verheißung, also da sind wir, in welche Richtung das Ganze geht. Und schaut mal Jesaja 9, Vers 1. Eigentlich können wir 8,23 mitnehmen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Sebel und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu Ehren. Wer Matthäus Evangelium im Ohr hat, der weiß, beim Beginn des Dienstes von Jesu werden diese Verse zitiert. Also, da ist ein Land, das Galiläa, da wo Jesus seinen Dienst begonnen hat. So, das liegt im Finsternis, in der Dunkelheit. Und dann Vers 1 in Kapitel 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes, und jetzt kommt die ganze Thematik von Licht, sieht ein Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß und so weiter. So, der Beginn des Evangeliums in Erfüllung von Jesus Christus beginnt mit der Ankündigung, ein Kind wird geboren, Licht leuchtet auf. Und was ist dieses Licht? Und eben dieses Licht ist dieses Kind. Und dieses Kind, das ist, beginnt mit der Geburt dieses Kindes. Und dann leuchtet ein heller Stern, erleuchtet die Städte, wo dieses Kind geboren wird. Und es ist die Rede von diesem König, von seinem Friedensreich, von all dieser Herrlichkeit, wer dieses Kind ist. Es ist nämlich Gott selbst, der Vater der Ewigkeit, und all diese Dinge werden da beschrieben. Wir gehen jetzt nicht darauf auf diesen herrlichen Weihnachtstext ein. Und jetzt geht man mit Kapitel 11. Das ist gar nicht weit von diesem. Das ist, dass wir kurz diesen Gedankengang oder den roten Faden mit aufgreifen. Das Licht wird verkündigt, das Licht wird angekündigt. Und jetzt schaut man Kapitel 11, Vers 1. Ein Kind wird geboren aus der Wurzel Davids, heißt in Kapitel 9, okay? Und jetzt wird das die ganze Thematik auch nochmal aufgegriffen. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wer ist Isai? Wichtig, der Vater von David. Das heißt, es ist wieder die gleiche Rede. Es kommt einer aus dieser Linie, aus diesem Geschlecht. Warum ein Stumpf? Wurde abgesägt. Darum ist es die Rede, das ist so abgesägt und sieht aus, das war's mit diesem Baum. Kein Stammbaum mehr. Das war's. Und dann auf einmal treibt ein Spross raus. Es gibt einen neuen Baum. Und es lebt, es wächst, es treibt ein Spross. Und dieser Spross ist nämlich, dass es dieses Licht bringt. Das ist nämlich der nachkommende, wahre Nachkomme Davids. Das ist die Rede von unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt schaut mal, was das heißt. Also, von ihm heißt, ein Spross geht hervor aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also er wird Frucht bringen. Vers 2 jetzt. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf diesem Kind, der das Licht ist, wird ruhen der Geist, und er wird beschrieben als der siebenfache Geist. Das ist der siebenfache Leuchter. Wer bringt den Leuchter zu leuchten? Was hat es gebraucht, damit dieser Leuchter leuchtet? Öl. Reines, geheiligtes Öl. Das Bild für den Heiligen Geist. Und er leuchtet. Es braucht einen Geist, damit dieser Leuchter dieses Licht bringt, damit es das erleuchtet. Und auf diesem Kind wird dieser siebenfache Geist aus diesen sieben Leuchtern hervorgehen. Achtet mal darauf, wie die Aufzählung ist. Ich finde es echt interessant. Merkt ihr, dass der Aufbau der Menorah damit beschrieben wird? Es ist der Geist des Herrn. Welcher Teil von der Menorah kann das sein? Wenn ihr den anderen verfolgt, die anderen Teile werden immer mit einem Und verbunden. Schaut mal. Der Geist des Herrn, richtig? Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Nur was hat keine Entsprechung? Geist des Herrn. Das ist das mittlere Stück. Es ist der Geist des Herrn. Und dann kommen diese dazwischen, der erste Schwung sozusagen. Der Geist der Weisheit, der linke, der Weisheit und der Geist des Verstandes, der rechte Arm. Und die werden in der Mitte verbunden. Und dann kommt das nächste. Der Geist des Rates, linke Arm, und der Geist, und der zack, wird wieder vom, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, zack. Das ist im Prinzip der siebenarmige Leuchter. Der Geist Gottes auf ihm, auf diesem. Jesus ist der, er ist dieser Leuchter. Er ist dieser goldene, kostbare, getriebene, eine Leuchter Gottes. Und der Geist ist der, der da auf ihm leuchtet, der ihn entzündet, der das Licht bringt in der Erkenntnis, in der Botschaft dessen. Könnt ihr mir folgen? Ja, ich finde das eine herrliche Beschreibung. Dieses, und da beginnt es. Im zweiten Buch Mose wird die erste Darstellung von dem siebenarmigen Leuchter da gebracht. Mose hat darüber geredet, sagt Paulus, von diesem Licht. Dann wird uns in Kapitel 8 nochmal darauf gewiesen, es ist wichtig für unsere Wüstenwanderung, dass wir dieses Licht haben. Darum wird es hier erwähnt. Es ist wichtig für uns, dass wir dieses Licht haben in dieser Wüste, wo wir keine Orientierung haben. Wir brauchen das unbedingt. Und wir brauchen es komplett, ganz. Wir brauchen diese Erkenntnis seiner Herrlichkeit, um in dieser Wüste zu überleben überhaupt. Das ist das, was uns erleuchtet. Und dann heißt es, er ist es. Auf ihm leuchtet dieser siebenfache Geist. Der Geist ist aber eins, gell? Und einer von dieser Dreieinigkeit Gottes. Gott ist eins. Gibt sieben Geister. Nee, gell? Das ist, es gibt keine sieben Geister. Sieben Geister Gottes. Genau. Aber es gibt einige Stellen, die von den sieben Geistern Gottes reden, gell? Und deswegen, ich zeige euch gleich eins, zwei. Geht mal mit mir in Zacharia. Noch ein herrlicher Prophet. Auf dieses Studium freue ich mich schon. Ich weiß nicht, wann der Herr es mir erlaubt. Es ist ziemlich am Ende, gell? Wir waren schon bei mal zwei, drei Jahre, glaube ich, sehr nah an ihm dran, als wir Haggai gemacht haben. Sehr, sehr nah. Und inhaltlich waren wir nicht weit entfernt davon. Aber da geht es nochmal eine Stufe tiefer. Zacharia hat ja in der gleichen Zeit gelebt wie Haggai, haben den gleichen Dienst und die gleiche Vorbereitung. Das heißt, die hatten die gleiche Botschaft eigentlich gehabt. Bei Zacharia bekommen wir aber noch viel mehr Details über das, was da eigentlich geschah. Und von daher ist eine herrliche Botschaft. Und den Bau des wahren, herrlichen Tempels. Und davon redet auch Zacharia letztendlich. Und wie das Ganze geschehen wird, ich lese euch Kapitel 4. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie ein Mann, das einem Schlaf geweckt wird. Werdet ihr gern geweckt? Stell dir vor, rüttelt. Und dann wacht ihr auf und dann sehe ich einen Engel. Und dann würde ich sterben. Das war's, aber keine Morgentoilette mehr. Das war's. Ihr überlegt euch mal. Da weckt einer und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm. Und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume neben ihm. Was seht ihr? Oder was sieht er? Er sieht den siebenarmigen Leuchter, gell? So, er sieht den goldenen siebenarmigen Leuchter. Aber er sieht noch mehr, er sieht zwei Ölbäume. Interessant, gell? Zwei Ölbäume neben ihm. Und dann sieht er dieses Bild und dann Vers 4. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du denn nicht erkannt, was diese sind? Hey, Zacharia, jetzt komm. Bisschen müde, hä? Morgens. Bisschen Augen waschen. Komm, wach auf. Ist doch ganz klar, was das ist. Sehr beruhigend, oder? Wenn Zacharia das nicht erkannt hat, dann ist gut, dann sind wir zu entschuldigen. Dann ist nicht so schlimm, wenn wir es auch noch nicht sofort erkannt haben, was es bedeutet. Also, wir merken, auch diese Dinge, die müssen gedeutet und müssen ausgelegt werden. Und der Engel ist gekommen, damit Zacharia dieses Wort bekommt und das uns auch uns auslegt. Und dann heißt es Vers 6, da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Ich hab gelesen, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Also, wir können, und das ist gar nicht so schlecht. Hier geht es um das Wort des Herrn. Aber hier in dem Fall an Zerubabel und jetzt. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Okay? So, das ist die Erklärung, was er gesehen hat. Diesen siebenarmigen Leuchter, den goldenen siebenarmigen Leuchter und die Ölbäume. Und er sagt, was ist das? Und er sagt, weißt du, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Mit diesem siebenarmigen Leuchter hat das mit dem, was Gott und wie Gott tun wird, nämlich was? Er wird den Tempel bauen. Und wie wird er das tun? Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, das heißt nicht durch menschliche und politische und sonst welche Dinge, das ist sehr, sehr wichtig, sondern durch meinen Geist werde ich das tun. Und wenn wir jetzt wissen, das hat was mit dem Leuchter zu tun, das hat was mit dem siebenarmigen Leuchter zu tun, durch ihn wird Gott seinen Tempel bauen. Das heißt, um das einzugründen, durch dieses Licht, des Wortes von Jesus Christus. Und wenn wir weitergehen würden, durch diesen, der darin verkündigt, durch den der Grundstein gelegt wird von diesem Haus, der selbst das Haus ist. Aber wichtig ist, dieser Bau, das ist nicht durch Macht und nicht durch Kraft, das ist ein geistlicher Bau. Und das, was hier passiert, was geschieht, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und die Hebräer, Roger Lebe zum Beispiel, der ist da voll mittendrin und er kann das sogar aussprechen, das kann ich nicht machen. Und dann nicht nur er, andere auch. Und nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, sind im Hebräischen sieben Worte. Auch interessant. So der siebenfache Geist in Jesaja und hier haben wir die durch den Geist Gottes, auch das, dieser Ausspruch, sind in sieben hebräischen Worten dargestellt. So, das ist das ganze Ratschluss und das ganze Wirken Gottes durch seinen Geist. Jetzt schaut man mit mir Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zu Ebene. All diejenigen, die schon mal in Haggai unterwegs waren, für wen steht Zerubabel? Für Christus. Wir wissen, dass Zerubabel in der Linie in der Abfolge des Christus ist. Das weiß man nicht so, aber das ist er. Und Zerubabel so eine entscheidende Rolle spielt, aber wird so wenig beachtet. Das ist halt einer der Zerubabel, der damals den Tempel wieder mit aufgebaut hat. Zerubabel spielt heilsgeschichtlich da in der Vorschrift auf Christus so eine entscheidende Rolle. Und bei den Propheten, vor allem Sacharia und auch Haggai, nimmt das so einen entscheidenden Platz ein. Wer bist du, Zerubabel? Wer bist du, Berg? Vor Zerubabel werde zu Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf. Das heißt, er ist nicht nur der Grundstein, er ist auch der Eckstein. Und der kann auch Schlussstein bedeuten. Das heißt, wie in so einem Bogen und am Ende kommt das Ding und dann steht dieser Bogen. Das ist das Letzte. Er ist der Letzte, der Erste und der Letzte in diesem ganzen Bau, in diesem ganzen Haus. Und dann heißt es, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt. Und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscharen, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Auf einmal diese sieben. Wer diesen sieben? Diesen sieben Worte von dem Heiligen Geist. Diese sieben sind die Augen des Herrn. Und die schweifen auf der ganzen Erde. Warum? Sie sind es, oder durch den Geist wird er sein Haus bauen. Und diese sind die Ausgesandten auf die ganze Erde. Und schweifen und sehen, darf ich sagen, und suchen nach den kostbaren Materialien. Suchen die lebendigen Steine, die sie erleuchten, denen sie die Wahrheit bringen, die Anteil haben an diesem herrlichen, lebendigen Haus. Und dann heißt es, und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zu rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und er antwortete, zum zweiten Mal und sagte zu ihm: Was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Und er sprach zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte: Nein, mein Herr. Da sprach er: Die sind die beiden Gesalten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die sind die beiden Gesalten, die von dem Herrn der ganzen Erde stehen. Jetzt mache ich mit euch einen kurzen Sprung. Geht mal in die Offenbarung mit mir. Wieder zurück. Jetzt sind wir wieder in der Offenbarung, gell? Aber wir wissen, dass wir Bibel wie Ziehharmonika auslegen. Vor, zurück, hin und her. Offenbarung Kapitel 1 zuerst. Ab Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt, und von den sieben Geistern. Von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, die vor dem Thron Gottes sind. Schaut mal. Und dann heißt es, und von dem Jesus Christus, der Treuende, der Zeuge ist. Der Gruß geht von wem? Von Gott aus, von dem dreieinigen Gott. Und hier wird wer genannt? Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn. Richtig? Könnt ihr mir so folgen? Aber interessant, wie wird der Heilige Geist hier beschrieben? Als der siebenfache Geist. Und dann gibt es dann in Kapitel 1 ab Vers 13 oder ab Vers 12: Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldenen Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen Menschensohn, gleich einen Menschensohn. Da, merkt ihr die ganze Thematik? Da tauchen auf einmal auch hier sieben Leuchter auf, goldene Leuchter. Hier haben wir wieder das Bild der Menorah. Und den Menschensohn, der inmitten von diesem Leuchter ist, geht mir in Kapitel 5. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, weil ich will euch nur diesen Zusammenhang zeigen, weil wir in der Offenbarung auslegen, da ins Detail gehen werden. In Kapitel 5 lese ich ab Vers 5. Ihr kennt die Begebenheit. Wir haben sie, glaube ich, letztes Mal sogar schon gelesen. Gell? Johannes ist auf der Suche nach dem, der die sieben Siegel bricht. Und dann wird angekündigt, Vers 5, und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. David, Isai, und wo kommen wir dann wieder, wenn wir weiter zurückgehen? Eben zu Juda. Also wir wissen, das heißt, die gleiche Art und Weise, den anzukündigen, der das Licht der Welt ist, der Erlöser der Welt ist, immer wieder über die Menschwerdung aus dem Stamm Juda, David oder Isai, ist auch immer wieder die gleiche Anspielung. Und dann heißt es, warum Juda? Weil es jetzt um den Löwen geht, um den König. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Also dieser Löwe ist auf einmal das Lamm. Und dann heißt es, dass sieben Hörner, das steht für Herrschaft, und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes. Das Lamm hat sieben Hörner. Habt ihr schon mal so ein Lamm gesehen? So. Und das hat auch sieben Augen. Das ist noch merkwürdiger. Sieben Augen Gott, und das heißt, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Das ist die gleiche Formulierung in Sacharja. So, es ist das Lamm, das ist der siebenarmige Leuchter, es ist der siebenfache Geist, der auf ihm ist, und er sendet ihn aus. Um was zu tun? Aus allen Sprachen, und allen Ländern und allen Nationen sich ein Volk zu sammeln. Und jetzt letzter Hinweis, Kapitel 11. Ich gebe euch nur ein paar Brückchen und ein paar Meilensteine, und ohne jetzt zu tief einzugehen. Aber ich hoffe, das setzt sich und irgendwann mal wächst das ganze Bild und wird klar. Ich möchte euch zeigen, wie all diese Bilder, wie sie doch zusammenpassen, wie diese Thematik immer eins eigentlich bildet. Jetzt schaut mal Kapitel 11. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben, das heißt ein Maßstab. Und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes. Und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist in den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meine zwei Zeugen Vollmacht geben. Und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die von dem Herrn der Erde stehen. Merkt, das ist die Linie. Die zwei Zeugen, das ist jetzt nicht Mose und Elia, der auferstehen wird, wenn Jesus Gott davor kommt. Was sind diese zwei Ölbäume? Was ist der ganze Zusammenhang in dem all diesen Versen? Es geht hier um diesen siebenarmigen Leuchter. Es geht um das Wort Gottes. Um das Wort Gottes von Christus. Und diese zwei armigen Leuchter, und das braucht das Öl des Heiligen Geistes, dass es da ist, damit dieser Leuchter, dass der Christus leuchtet, dass die Erkenntnis von Christus und das Evangelium von ihm da ist. Schaut mal Kapitel 10, Vers 7. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Und in Vers 11 heißt es, und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker, Nationen, Sprachen und viele Könige. So, der Auftrag ist, dieses Evangelium muss verkündigt werden. Und dazu sind diese zwei Zeugen da. Ich persönlich glaube, dass diese zwei Zeugen, die durch das Öl dieses Zeugnis abgeben, das ist das Alte und das Neue Testament ist. Und Gott gibt so Zeit, dass die Nationen in diesem Licht wandeln können. Dass diese Nation, diese Botschaft, diese gute Nachricht, Weissage über Völker, Weissage über die viele Könige, das muss noch verkündigt werden. Dieser Auftrag muss noch da sein. Das Bild ist folgendes, ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Das Bild ist folgendes. Der siebenarmige Leuchter ist Christus selbst. Beziehungsweise es ist die Verkündigung von Christus. Es ist das Wort Gottes in all seiner Ganzheit, in all seiner Komplexität. In all seiner Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist, durch den siebenfachen Geist leuchtet dieses Wort. Und zur Verkündigung in das Evangelium vom Alten bis zum Neuen Testament. Und jetzt kommen wir zurück. Und die Aufgabe der Priester ist was? Dieses Wort zu verkündigen. Leuchten zu lassen. Leuchten zu lassen. Es darf nicht erlischen. Fehlt Öl? Öl. Oh Herr, deswegen bete ich so sehr um den Heiligen Geist. Weil der leuchtet allein. Er wird nicht leuchten. Wenn das Öl nicht da ist, wenn das Feuer nicht brennt, wird kein Licht da sein. Und nur den Leuchter tragen, bringt es auch nicht. Es muss leuchten. Unsere Aufgabe ist, dass es leuchtet. Und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Dienst. Ich möchte euch den Übergang zu Kapitel 8 wieder in 4. Mose geben, aber das in dem möchte ich tun, indem ihr mir 1. Petrus aufschlagt. Erster Petrus, Kapitel 2. Liebe Freunde, seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr, wie eigentlich ein Bild ist, aber mit verschiedenen Aspekten und wie diese Dinge einfach alle zusammenkommen. Das sind Aspekte wie Licht, Öl, Geist, Tempel, Christus. Wir reden nicht von verschiedenen Dingen, wir reden immer von der einen Sache. Das heißt, wenn wir uns mit dem Tempel beschäftigen wir uns das Gleiche. Wenn wir von dem siebenarmigen Leuchter reden, reden wir eigentlich über das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. Das heißt, von dem Teil, das zu diesem noch dazu beiträgt, zu dem Ganzen. Und ich halte es für so wichtig, dass wir diese Dinge zusammenbringen können. Und nicht nur im Einzelnen uns über so einen schönen Leuchter uns begeistern können, aber keine Ahnung haben, wie er zu dem Ganzen beiträgt, zu dem ganzen Bild. Für mich sind das solche Dinge, die uns dann wirklich auf einen Weg bringen und auf eine Spur legen, wo wir denn in der Bibel nachgehen können und dann aus dem Kontext auf einmal solche Aussagen verstehen können, sagen, was sind diese zwei Zeugen? Das muss was mit diesem Siebenabendleuchter zu tun, das muss was mit Zacharia zu tun haben, das muss was mit Jesaja zu tun haben. Das sind diese Dinge, das sind die Stellen, die wir kennen müssen. Und wenn ich dann euch fragen müsste, ja, wenn du an Siebenabendleuchten, welche Bibelstellen wären wichtig dazu, dann müssen sie kommen. Wer weiß es noch? Ohne auf den Platz zu schauen? Welche Stellen wären wichtig? Zacharia? Jesaja? Offenbarung? Apostelgeschichte? Zumindest für schon einige, gell? Und wir waren noch nicht mal im Johannesevangelium. Die ganzen Stellen, wo ich bin das Licht und all diese Dinge. Ja, Korinther und all. Aber jetzt schaut man mal, wie Petrus diese Thematik mit aufgreift. Schaut mal, wie diese ganzen Themen auch bei ihm ins Eins gegossen werden. Ich finde, so sind ein paar Verse und so eine Dichte und so eine Komplexität und so eine Tiefe auch. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Gleich warum das wichtig ist, um ein geheiligtes Priestertum zu sein. Das ist der ganze Gedanke. Um Dienst an diesem Leuchter tun zu können, um Dienst an diesem Haus tun zu können, um Dienst an diesem Tempel zu tun, müssen wir uns selbst heiligen und reinigen. Dazu kommen wir gleich eben in 4. Mose 8. Aber das ist auch, was Petrus sagt. Also, wollen wir diesen Dienst tun? Ist unsere Berufung klar? Dann gibt es ein paar Dinge, die wir auch zu tun haben. Und dann sagt er, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Interessanterweise spricht er jetzt von der Milch und ist ein Bezug auf das Wort Gottes. Warum? Weil er vorher von der Wiedergeburt und Zeugung eines Kindes geredet hat. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und jetzt Vers 3. Wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt. Gott hat einen Stein, einen Eckstein oder einen Grundstein gelegt, sagt, darauf werde ich ein Haus bauen. Gott hat gesagt, das wird mein Haus sein, auf diesen Platz werde ich bauen. Menschen haben gesagt, nein, das ist nicht das Haus, das ist das Haus. Bis heute wird dieser Grundstein und dieser Bau verworfen und als vergeistigt und was weiß ich dargestellt. Menschen verwerfen das bis heute. Bei Gott ist das auserwählt. Das ist der einzige Platz, wo Gott baut. Und darum sagt Petrus, lasst euch auch selbst, baut euch nicht selbst, lasst euch, das ist passiv. Ihr müsst euch zur Verfügung stellen, das ist was an euch liegt. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus. So viel zu alles Vergeistlichen, gell? Wir bauen an einem geistlichen Haus. Das ist nichts Negatives, nichts Schlechtes. Das ist ein geistliches Haus. Und jetzt schaut mal, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlgekommen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten. Sieh, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet das die Kostbarkeit. So für die Gläubigen ist das Köstlichste, was es gibt. Für die Ungläubigen aber gilt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sich an dem Wort. Sie sind diesem Wort nicht gehorsam, stoßen sich daran, sie ärgern sich daran. Und dann, jetzt, worauf ich hinaus will, wozu sie auch bestimmt worden sind, das ist nicht das, worauf ich hinaus will, sondern Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Seht ihr, was der Dienst eines heiligen Priestertums ist? Warum hat er uns gerettet? Warum hat er uns auserwählt? damit wir verkündigen. Und was? Das Licht. Das Licht. Das ist unsere Berufung. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid das Licht der Welt. Nächste Stelle, die man sich in diesem Zusammenhang merken muss. Das ist unsere Aufgabe, Licht zu sein. Um leuchten zu können, was braucht man? Öl. Öl braucht man. Sonst kann man nicht brennen, sonst kann man nicht leuchten. Die Kanäle müssen sauber sein, darf kein Dreck drin sein, sonst kann Öl nicht fließen. So, aber das ist der Zusammenhang. Unsere Berufung als Leviten und Priester im geistlichen Sinne ist, von diesem Licht zu zeugen, zu bezeugen, das ist Finsternis, das ist Licht. Und wie man von Finsternis ins wahre Licht hineinkommt, das ist unsere Aufgabe. Das ist eigentlich die Aufgabe der Leviten gewesen. Der Dienst an diesem Licht. Und darum, 4. Mose Kapitel 8, wird nochmal, bevor dieser Dienst oder diese Weihung zu diesem Dienst im 4. Buch Mose vorgestellt wird und gezeigt, was diese Weihung beinhaltet, wird nochmal daran erinnert, was eigentlich ihr Hauptdienst ist. So auf ersten Blick merkwürdig, so die siebenarmigen Leuchter und dann zack, wechselt das Thema in die Weihung der Leviten. Und ich hoffe aus dieser Perspektive, dass ihr seht, warum das vorangestellt wird, welchen Sinn das erfüllt. Ja? Das ist der Hauptdienst. Sag's zu Aaron, Aaron, das ist euer Job, macht das. Und dann wird beschrieben, wer ihn zu machen hat, nach der Pause.